Ja, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Ich bin gern heute Morgen mal wieder hier zu Ihnen gekommen. Noch ein Tipp zu der Fernsehübertragung. Diesen Gottesdienst kann man auch noch mehrere Wochen lang über Mediathek sich ansehen, weil man um 11.30 Uhr ja oft nicht kann und morgens um 7.45 Uhr noch nicht gucken will. Ich denke, das ist noch so, wie ich es mal beim WRF ins Leben gerufen habe. Das müsste noch so sein. Nun zur Predigt. Ganz viel im Leben kommt darauf an, wie ich die Dinge sehe. Ob ich wirklich erkenne, was Sache ist, was da gespielt wird. Eine Geschichte aus dem Alten Testament zeigt, dass das nicht immer ganz einfach ist. Ich weiß nicht, ob Sie den Propheten Elisa kennen. Bitte nicht verwechseln mit dem Propheten Elia. Elisas Laufbahn beginnt mit einer ganz aufregenden Geschichte. Diese Begebenheit ist geradezu von einem Geheimnis durchzittert. Es geschieht beim Abschied des Propheten Elia von dieser Erde. Und dabei wird dieser von einem feurigen Wagen Gottes hinweggenommen. Und bei diesem Abschied bittet ihn sein Schüler Elisa um zwei Anteile des Geistes. Elia geht zwar auf die eigenartige Zahlenangabe nicht ein, aber die Bitte um den Geist wird ihm Elisa gewährt. Und so wird auch der Elisa ein Prophet. Elisa ist allem Anschein nach viel mehr ein Mann der Tat als einer des Wortes. Er hat viele Wunder getan. So hat er zum Beispiel Eisen schwimmen lassen. Er hat eine Quelle saniert, einen Aussätzigen geheilt und sogar einen Toten zurück ins Leben gerufen. Nirgendwo im Alten Testament sind auf so wenigen Seiten so viele Wunder erzählt. Wird mit so großer Freude an der prophetischen Gabe dieses Mannes Anteil genommen. Aber auch von einer anderen Seite seines Wirkens geben einige der Erzählungen Auskunft, nämlich von seinem politischen Wirken. Das Geistliche ist eben nicht vom Weltlichen zu trennen. Anders gesagt, Gottes Liebe und Nächstenliebe gehören immer zusammen. Ein Bericht aus diesem Bereich seines Wirkens kann uns den Blick schenken für etwas, was wir meiner Meinung nach oft nicht berücksichtigen. Hören wir hierzu aus dem zweiten Buch der Könige, Kapitel 6, Abvers 8. Ich lese nach der Übersetzung von Dr. Martin Luther und werde schrittweise an diesem Text entlang gehen. Dieser Bericht im zweiten Buch der Könige, Kapitel 6, Abvers 8, beginnt so. Und der König von Aram führte Krieg mit Israel. Direkt werden wir hineingenommen in den Konflikt zwischen den beiden Völkern Aram und Israel. Der alljährliche Kriegszug in wechselnden Koalitionen gehörte damals anscheinend zum Lebensalltag der Menschen dort. Und wenn man heute Nachrichten aus dieser Region empfängt, könnte man den Eindruck haben, dort hat sich aber in den vergangenen Jahrtausenden auch nichts geändert. Das hier Aram genannte Reich mit der Hauptstadt Damaskus war zu einer führenden Macht geworden. Letzter König dieser Dynastie war Ben-Hadad II. Und von der strategischen Sitzung Ben-Hadads mit seinen Offizieren heißt es, und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach, wir wollen da und da einen Hinterhalt legen. Aber der Mann Gottes, Elisa ist gemeint, aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, dass du nicht an diesem Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. So sandte denn der König von Israel hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt und vor dem er ihn gewarnt hatte, und war dort auf der Hut. Und tat das nicht nur einmal oder zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber. Alles klar, ne? Da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen, wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den Unsern es mit dem König von Israel hält? Da sprach einer seiner Obersten, nicht doch mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel, auch was du in der Kammer redest, wo dein Lager ist. Soweit zunächst. Immer wieder sind Menschen überrascht, wie klar Propheten ihr Leben durchschauen. Genau in ihre Situation hineinsprechen. Prophetie ist ja nicht nur eine Vorausschau, was oft gedacht wird. betrifft ja nicht nur den Blick in die Zukunft, sondern Prophetie ist auch das Wort zur Lage. Manchmal Verkündigung des Wortes Gottes genau richtig in die Situation hinein. Und auch darin nicht nur das Wort zur Lage zum Beispiel einer Gesellschaft oder zur Lage einer christlichen Gemeinde vor Ort, sondern oft meint die Prophetie auch den Menschen ganz persönlich. Wie häufig haben schon Menschen nach einer Predigt gedacht, diese Predigt hat genau in meine Situation hineingesprochen, obwohl der Verkündiger mich gar nicht kannte. Elisa sieht also die wahren Machtverhältnisse. Der Kirchenvater Tertullian hat gesagt, die Wahrheit sehen heißt sie besitzen. Deshalb lautet eine der ganz entscheidenden Fragen, was ist Wahrheit? Weiter heißt es im zweiten Buch der Könige, Ben-Hadad sprach, so geht hin und seht, wo er ist, damit ich hinsende und ihn holen lasse. Und sie sagten es ihm an und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er hin Ross und Wagen und ein großes Heer. Und als sie über Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm, O weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Der Diener des Gottesmannes steht also am frühen Morgen auf und sieht auf einmal die ganze Stadt unter aramäischer Kontrolle und ist total erschrocken. Die Ängstlichkeit dieses Prophetenschülers hat mich schon ein wenig überrascht, da er doch zuvor schon mehrere Wunder an der Seite des Elias erlebt hatte. Dieses Verhalten zeigt aber gute Erfahrungen mit Gott in der Vergangenheit, helfen einem nicht unbedingt in der Gegenwart. Es sei denn, man macht sie sich bewusst. Man erinnert sich daran. Meine Erfahrung ist, wenn ich für eine Hilfe Gottes gedankt habe, leider tue ich das zu wenig, aber wenn ich für eine Hilfe Gottes gedankt habe, bleibt sie mir länger im Gedächtnis. Anders gesagt, positive Erinnerung schafft Ermutigung für die Zukunft. Bernhard von Clairvaux, einer der führenden religiösen Gestalten des 12. Jahrhunderts, sprach in dem Zusammenhang von dem Duft, der sich aus den Segnungen Gottes zusammensetzt, an die man sich erinnert. Dank an Gott also so etwas wie ein ganz feiner Duft. Ein positiver Rückblick bewirkt demnach einen frohen Ausblick. Elisa dagegen war über die Situation nicht im geringsten erschrocken. Elisas Blick dringt eben tiefer durch. Elisa nahm über die bedrohlichen, sichtbaren Mächte hinaus auch die schützenden, unsichtbaren Mächte wahr. Dagegen sehen unsere Augen oft zu wenig. Nicht anders erging es Elisas Diener. Menschlich gesehen war die Lage tatsächlich ausweglos und er konnte nur ratlos die Frage stellen, was sollen wir nun tun? Aber aus seinem Glauben heraus konnte Elisa antworten, fürchte dich nicht. Und Elisa betet und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah. Und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Gott gab dem Prophetenschüler die Fähigkeit, das zu sehen, was normalerweise nicht zu sehen ist. Nämlich die unsichtbare Welt der Geister Gottes, die immer bereit ist, den Befehl Gottes auszuführen. So kann Elisa seinem Assistenten sagen, bei uns sind mehr als bei ihnen. Wie pflegte der schottische Reformator John Knox zu sagen, einer mit Gott ist immer in der Mehrheit. Das geht gegen alle menschliche Berechnung. Aber wenn Gott sein himmlisches Personal zur Hilfe schickt, dann ist dem Menschen tatsächlich geholfen. Das zeigt auch der Bericht eines Gefangenen aus einem Straflager in Russland nach dem Zweiten Weltkrieg. Er erzählt, in diesem Lager gingen zwei Männer sonntags nicht zur Arbeit, weil sie bewusste Christen waren. Sie ließen sich schlagen und einsperren, aber sie gingen nicht zur Arbeit. Das ärgerte den Lagerkommandanten sehr. Als die Gläubigen am nächsten Sonntag wieder nicht zur Arbeit erschienen, erschien plötzlich der Kommandant und gab ihnen den Befehl, sofort hinaus in die Tundra zu gehen. Und jeder im Lager wusste, was das bedeutete. Kaum waren sie etwa einen Steinwurf weit gegangen, hetzte der Kommandant seine Bluthunde hinter ihnen her. Er wollte die standhaften Bekenner zerfleischen lassen. Und schon hatten die Hunde die Männer erreicht und es schien, als wollten sich alle auf sie stürzen. Aber plötzlich verharrten die Hunde und liefen dann verwehrt um die beiden Männer herum. Das grässliche Jaulen ging in ein unsicheres Winseln über, schließlich in ein freundliches Wimmern. Die Hunde krochen zu Füßen der Männer und leckten deren Schuhe, als seien sie ihre Herren. Eine unsichtbare Gewalt hatte sie gezähmt. Der Lagerkommandant wurde kreidebleich und verließ eilig die Baustelle. Wie heißt es im 34. Psalm? Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Nicht jeder, der von einem Engel geholfen bekommt, erkennt, dass ein Engel ihm hilft. Es gibt manchmal, nicht immer, aber manchmal einen Schutz für Gottes Leute, der mit menschlichen Begriffen nicht mehr zu beschreiben ist. Stehen gegen Elisa Soldaten und Pferde aus Fleisch und Blut, Wagen und Holz aus Eisen, so beschützen ihn Pferde und Streitwagen aus Feuer. Möglicherweise ist der Ausdruck feurig auch nur die unvollkommene Beschreibung für das, was aus Gottes Welt kommt. Klar ist dagegen Folgendes: Gott hat den Mächten dieser Welt, die uns manchmal im Griff zu haben scheinen, viel mehr entgegenzusetzen, als wir uns vorstellen können. Daran zu glauben, dazu gehört Mut. Denn ich verlasse ja dann die Ebene, die ich sehe. Ich verlasse die Ebene, die ich begreifen kann. Ich verlasse die Ebene, die ich kenne. Ich lasse mich auf etwas angeblich Unmögliches ein, nur weil ich es bisher noch nicht für möglich gehalten habe. Der Schweizer Pfarrer Kurt Marti hat mal gesagt: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge. Anders ausgedrückt, wohin man käme, wenn man tatsächlich in einer ganz bestimmten Situation glauben würde. Der Prophetenschüler hätte ja, nachdem er die himmlischen Heerscharen gesehen hat, auch sagen können, das war nur ein schlechter Traum. Aber das hat er eben nicht getan. Er hat sich auf die neue Sicht eingelassen. Es gibt Menschen, die haben angesichts ihrer Feinde, wer oder was das auch immer sein mag, sich mit ihrer Lebensniederlage abgefunden. Sie sehen nur die starken Feinde. Sie glauben an keine Wende mehr. Sie sind festgelegt, gefangen, umzingelt, wie die Israeliten von den Aramäern. Ich bin zum Beispiel froh, dass in einer bestimmten Phase meines Lebens andere für mich gebetet haben, damit auch meine Augen für Gott geöffnet wurden. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das geschieht nicht automatisch. Keiner kann an Gott glauben, wann er will, auch wenn Christen das manchmal fälschlicherweise so sagen. Jesus sagt einmal von Menschen in Israel, dass genau die Tatsache, ihn richtig zu erkennen, vor ihren Augen verborgen ist. Er sagt, mit sehenden Augen sehen sie nicht. Und umgekehrt kann Jesus zu seinen Nachfolgern sagen, selig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Der Theologe Adolf Schlatter hat dazu bemerkt, das Evangelium von Jesus Christus ist die Sehschule Gottes. Wenn Gott mir nicht die Augen öffnet, sehe ich nicht die ganze Wirklichkeit. Matthias Claudius, der große deutsche Dichter, hat diese Wahrheit von der Gegenwart der unsichtbaren Welt in seinem Abendlied mit der wunderschönen Aussage geprägt: Seht ihr den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind gar manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. So sah einer der ersten Märtyrer um Jesu willen, Stephanus, nach seiner Steinigung, kurz vor seinem Tod, die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes, berichtet Lukas. Und er konnte deshalb nach meiner Überzeugung ganz getrost sterben. Oder wenn ich daran denke, auf welche Weise das Evangelium von Jesus Christus nach Europa kam. Der große Heidenmissionar Paulus sah eines Nachts eine Erscheinung. Ein Mann aus Mazedonien, er hatte ihn wahrscheinlich an der Tracht erkannt, stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und daraufhin ging Paulus nach Mazedonien, also nach Europa. Und schließlich kam das Evangelium auf diesem Wege eines Tages bis hierher nach Mademühlen. Das alles hat mit Sehen zu tun. Wenn Gott mir nicht die Augen öffnet, sehe ich nicht, worauf es ankommt. So verschieden kann also eine lebensgefährliche Situation erfahren werden. Einer schreit voller Angst, oh weh, was sollen wir tun? Und der andere betet, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Beide sind in derselben Gefahr. Beide werden von Engelheeren bewacht. Aber nur einer sieht die Boten Gottes. Wir sollten vielmehr mit den Engeln Gottes in unserem Leben rechnen. Sie sind Gottes Gesandte zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen, wie es im Hebräerbrief heißt. Im zweiten Buch der Könige steht weiter, und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach, Herr, schlage dies Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Mit Blindheit schlagen bedeutet meines Erachtens in diesem Fall nicht, dass die Leute blind wurden, sondern es bedeutet eine Verwirrung ihrer Sinne, eine Art Verblendung, dass sie Ort und Personen nicht mehr richtig zu deuten vermochten. Das zeigt, Gott schafft nicht immer nur klare Verhältnisse. Er nimmt, was oft übersehen wird, Menschen manchmal auch die Sicht. Er nimmt ihnen die Sicht, ohne dass sie es merken. Von einem ruchlosen Gesindel, das sich sexuell an den beiden Männern vergehen wollte, die bei Lot zu Besuch waren, heißt es am Anfang des Alten Testaments, dass die beiden Männer, die in Wirklichkeit Gesandte Gottes waren, dieses ruchlose Gesindel mit Blindheit schlugen, sodass es ihnen nichts tun konnte. Und Elisa sprach zu ihnen, dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt, folgt mir nach. Ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Wie Gott dem Prophetendiener die Augen für seine Wirklichkeit öffnen konnte, so konnte er sie den Feinden verschließen für die irdische Wirklichkeit. Der Holländer Bruder Andrews genannt, auch Schmuggler Gottes genannt, der nach dem Zweiten Weltkrieg anfing, Tausende von Bibeln in Ländern zu schmuggeln, in denen die Menschen keine Bibel besitzen durften, sagte immer, wenn er mit dieser Schmuggelware wieder vor einer Landesgrenze stand, betete er, Herr, lass die Grenzposten nicht sehen, was du sie nicht sehen lassen willst. Der biblische Bericht geht so weiter. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa, Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und er eröffnete ihnen die Augen und sie sahen. Und siehe, da waren sie mitten in Samaria. Wenn man die falsche Sicht hat, kommt man am falschen Ort an. Auch wenn es schnell und menschlich gesehen sogar erfolgreich vorangeht. Übertragen auf das geistliche Leben heißt das, so kann das sein, wenn man nicht auf Gott hört. Wenn man nicht mehr nach seinen Geboten fragt. Nach meiner Einschätzung nimmt die Selbstverständlichkeit, mit der gesündigt wird, ich brauche bewusst dieses Wort, mit der gesündigt wird, heute teilweise dramatisch zu. Schon beim Propheten Ezekiel heißt es, diese Leute hängen mit ihrem Herzen an ihren Götzen, jetzt kommt ein ganz steiler Satz, und haben mit Freuden vor Augen, was sie schuldig werden lässt. Es ist etwas von dem im Gange, was schon der Apostel Paulus seinen Mitchristen in Rom geschrieben hat. Weil die Menschen es verwarfen, Gott zu erkennen, überließ er sie ihrem untauglichen Verstand, sodass sie alles Verwerfliche tun. Im biblischen Bericht geht es so weiter. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa, mein Vater. Elisa war offenbar für den König eine Art Autoritätsperson. Mein Vater, soll ich sie töten? Er sprach, du sollst sie nicht töten. Erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Es war hier nicht Gottes Ziel, das Leben der Aramäer zu zerstören, sondern sein Ziel war, das Leben der Israeliten zu retten. Für Elisa geht es um eine dauerhafte Lösung der Aramäergefahr. Und Elisa sprach, setz ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und dass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ er sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land Israel. Soweit der alttestamentliche Bericht. Haben Sie schon mal einen Gegner, von einem Feind will ich jetzt gar nicht sprechen, zum Essen eingeladen? Gemeinsames Essen kann Wunder bewirken. Manager wissen, dass wichtige Geschäftsabschlüsse häufig bei einem Essen am besten klappen. Im Orient verstand und versteht man etwas von herzlicher Gastfreundschaft. Das gemeinsame Essen nach einem Krieg bedeutete damals so viel wie den Abschluss eines Friedensvertrages. Was kann ich nun Was können Sie, wenn Sie wollen, aus dieser Geschichte lernen? Wenn ich heute vernünftig leben will, muss ich sehen, was wirklich ist. Wirklichkeit ist für viele Menschen zum Beispiel das, was sie im Fernsehen mitbekommen, im Radio hören, im Internet sehen oder in der Zeitung lesen. Die erfolgreiche Durchsetzung einer Meinung geschieht durch dreierlei: Penetranz, Akzeptanz, Relevanz. Ich sage sofort, was ich damit meine. Penetranz heißt, ganz aufdringlich wird mir immer wieder dasselbe gezeigt. Höre ich immer wieder dasselbe. Akzeptanz heißt, ich bekomme irgendwann eine positive Einstellung gegenüber dem, was ich da sehe, was ich da höre. Und denke dann, das ist eben so, das ist normal. Und wenn Eltern sich Sorge machen über den Lebensstil ihrer Kinder, kommt ihnen plötzlich der Gedanke, das machen ja alle so. Das kann gar nicht so schlimm sein. Vielleicht gucken Sie heute Abend den Krimi Tatort. Man hat festgestellt, in dieser Tatort-Krimiserie gibt es keine einzige Kommissarin, keinen einzigen Kommissar, der in einer intakten Ehe lebt. Geschweige denn in einer intakten Familie. Und wenn man das sieht, nicht nur im Tatort, auch sonst immer wieder, dann färbt das auf einen ab. Ich müsste dann zum Beispiel denken, irgendwas habe ich in meinem Leben falsch gemacht. Ich bin schon seit 47 Jahren mit derselben Frau verheiratet. Da stimmt doch was nicht. Und Penetranz und Relevanz heißt, das, was mir da so penetrant gezeigt worden ist, das, was ich immer wieder höre und was ich mittlerweile akzeptiere, erscheint mir schließlich auch selbst wichtig und richtig. Die Flut der Informationen, die heute auf uns einprasseln, lässt es fast nicht mehr zu, die Ereignisse auch in ihrer tiefen Schärfe wahrzunehmen. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit stand so viel Wissen zur Verfügung. Dagegen ist die sogenannte Informationsgesellschaft alles andere als eine informierte Gesellschaft, weil ihr die Grundorientierung fehlt, um sich in der Informationsfülle zurechtzufinden und sie sinnvoll in ein vorhandenes Grundgerüst einzufügen. Wer weiß noch, dass das Wort Orientierung auf den Stern von Bethlehem und seine Folgen hinweist? Ex oriente lux, pflegten die alten Lateiner zu sagen. Das heißt, aus dem Orient kommt das Licht. Aus dem Osten kommt das Licht. Kommt der, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht im Dunkeln leben. Jesus Christus. Orientierung ist der Kompass unserer Freiheit. Die Fähigkeit, Wichtiges vom Unwichtigen zu unterscheiden. Oder wie es in einem älteren christlichen Lied heißt, dass mir werde klein das Kleine und das Große Große erscheine. Manchmal denke ich, es müsste ein Menschenrecht auf Orientierung geben. Zwei Beispiele. Im Herbst vorigen Jahres war in der Zeitschrift Focus zu lesen, dass der Alterspräsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Schäuble, der gerade 80 Jahre alt geworden ist, in einer Diskussion mit der jüngsten Bundestagsabgeordneten der Grünen, Emilia Fester, darauf hingewiesen hat, dass der Mensch aus seiner Sicht einen geistlichen Halt im Leben braucht, um nicht der Hybris zu verfallen, also überheblich zu werden gegenüber Gott und den Menschen. Und daraufhin hat ihm die junge Frau gesagt, wir haben die Dinge selbst in der Hand. Da braucht es keine Religion und keinen Gott. Ein zweites Beispiel. Auch im Herbst vorigen Jahres hat sich eine junge Erzieherin auf eine Kindergartenstelle in einem Kindergarten der Evangelischen Kirche in Bremen beworben. Diese junge Frau bekam diese Stelle aber nicht, weil sie in einen russlanddeutschen Gottesdienst ging und die bremische Kirche gesagt hat, diese russlanddeutsche Gemeinde gehört nicht zur Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland, also kann sie die Stelle nicht kriegen. Kurze Zeit später hat sich eine Muslima auf diese Stelle beworben. Diese Muslima bekam die Stelle und die Pressesprecherin der evangelischen Kirche hat gesagt, dann lernen die Kleinen schon die religiöse Vielfalt in unserem Land kennen. Was will ich damit sagen? Wenn Politiker keine Orientierung haben, wie sollen sie ihren Wählern Orientierung geben? Wenn Professoren an der Uni selbst keine Orientierung haben, wenn Lehrer keine Orientierung haben, wenn Kindergartenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter keine Orientierung haben, wie sollen sie den ihnen anbefohlenen Orientierung geben? Papst Benedikt hat schon 2011 vor den deutschen Bundestagsabgeordneten gesagt, Denn wo nicht mehr nach Gott gefragt wird, verliert der Mensch Mitte und Maß seines Handelns. Jede Information, jedes Bild, jede Zeile ist aber nur ein Teil der Wirklichkeit, ein Teil der Wahrheit. Gott muss mir dafür immer wieder die Augen öffnen. Und dabei muss man beachten, unsere Augen sehen nur das, was wir ihnen erlauben zu sehen. Ich sehe nur das, wofür ich eine Antenne habe, wofür ich offen bin. In einem Kunstreiseführer habe ich gelesen, man sieht nur, was man weiß. Vor einiger Zeit waren Bekannte von uns in Rom und dann kamen sie von Rom zurück. Die Frau war ganz enttäuscht über die vielen Treppen und Steine in Rom und der Mann war ganz begeistert über die Kunstschätze. Man sieht nur, was man weiß. Von Abt Johannes Cassianus stammen die Worte: Offenbar wird unser Geist in das verwandelt, womit er sich beschäftigt. Also geht es um die Frage, womit beschäftige ich mich? Ein Beispiel. In Deutschland schaut jeder ältere Bundesbürger im Durchschnitt täglich über 3,5 Stunden fern. Deswegen hat der Kabarettist Dieter Hildebrand schon vor Jahren gesagt, Bildung kommt von Bildschirm und nicht von Buch, sonst hieße es ja Buchung. Also wie gesagt, jeder ältere Bundesbürger schaut täglich über 3,5 Stunden fern und unsere jüngeren Zeitgenossen sind mindestens ebenso lange in den sogenannten sozialen Medien unterwegs. Ich habe bewusst so genannt gesagt, wenn Sie bei Facebook sind oder Instagram oder wie diese Kanäle alle heißen, wissen Sie, dass man da gar nicht so sozial miteinander umgeht, dass auch die Christen gar nicht so sozial miteinander umgeht. Ich habe in den letzten Jahren häufig die nicht vergnügungssteuerpflichtige Gelegenheit, meine Vormittage in Wartezimmern bei Ärzten zuzubringen. Und mittlerweile mache ich immer mehr die Erfahrung, manchmal bin ich der Einzige im Raum, der nicht sein Smartphone rausholt. Ich frage mich manchmal, was haben wir eigentlich früher gemacht, so an kalten Winterabenden, nicht? Ohne Smartphone, ohne Laptop, ohne Fernseher. Jetzt sind das ja nicht nur Bilder, die ich aus dem Fernseher empfange oder von den anderen Medien vermittelt bekomme. Das sind ja auch Botschaften. Ganz unterschiedliche Botschaften wirken auf uns ein. Was ich anschaue, gewinnt Macht über mich. Der römische Kaiser Marc Aurel war nebenbei auch ein ganz großer Philosoph. Und hat gesagt, des Menschen Gedanken färben seine Seele. Sie können einen einfachen Selbsttest machen. Wenn Sie jeden Tag 5 Minuten die Bibel lesen, das ist für deutsche Verhältnisse überdurchschnittlich viel, und lassen sich dann 3-4 Stunden von etwas anderem beeinflussen, dann können Sie sich ausrechnen, wer auf Dauer Ihr Denken bestimmt. Ein alter Indianer sagte zu seinem Enkel, er habe den Eindruck, es kämpften jeden Tag in seiner Seele 2 Wölfe gegeneinander. Ein guter und ein böser. Auf die Frage des Enkels, welcher Wolf denn gewinnen würde, sagte der alte weise Mann, der, den ich am meisten füttere. Eins ist sicher, nach meiner Überzeugung, ohne Gott bekomme ich nicht die richtige Sicht. Ich zitiere nochmal Adolf Schlatter, das Evangelium von Jesus Christus ist die Seeschule Gottes. Dann weiß ich, wozu ich da bin, worauf es in diesem Leben ankommt und wohin die Reise letztlich geht. Wir können wissen, wer wir sind, wenn wir täglich in den Spiegel des Wortes Gottes schauen. Denn dann haben wir Orientierung auf dem Weg durch dieses Leben und eine Hoffnung, die hier schon beginnt, bis über den Tod hinaus in Gottes neue Welt. Amen. Lassen Sie uns beten und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Herr, öffne du mir die Augen, dass ich sehe, was ich sehen muss, sodass ich die ganze Wirklichkeit sehe. Und lass mich das Ziel nicht aus den Augen verlieren, so wie es der Apostel Paulus für die Christen in Ephesus erbeten hat. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Lieber Vater im Himmel, auch wenn unsere Augen keine Hilfe erkennen können, schicke uns die guten Mächte deines Reiches, dass sie uns Räume öffnen und Wege zeigen, von denen wir noch nichts wissen. Und wir dann gut und hoffnungsvoll weitergehen können durch diese Welt, deinem großen Ziel entgegen. Amen.